So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Fotografie- und Coaching-Podcast mit Lars Wunderlich. Mein Name ist Benjamin Weinand und ich spreche heute in der zweiten Folge. Mensch, er ist immer noch am Start mit Lars Wunderlich. Hi Lars, ich grüße dich.
Hi Benny, guten Abend.
Genau, Lars, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch, was wir vielleicht mal so eine Extra-Folge rausbringen werden, uns den Kopf heiß geredet, weil, genau, wir wollen eins vermeiden natürlich, dass in diesem Podcast hier auf Metaebenen über Podcasts und so weiter gesprochen wird, aber ich muss jetzt kurz selbstreferenziell werden und sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass wir diesen Podcast hier gestartet haben, dass der ankommt, dass der gehört wird und dass wir tatsächlich auch hier in den Charts gelandet sind. Also du warst in den Top 5 der bildende Kunst-Charts über mehrere Tage zumindest.
Ehrlich?
Das ist tatsächlich so, ja.
Das hast du mir gar nicht gesagt. Das ist ja toll.
Und Okay. Das finde ich ganz wunderbar, dass das mich so ein bisschen mehr auch in die Welt der Fotografie bringt. Also ich habe in den letzten Wochen schon immer mal wieder, wenn ich so dachte, was guckst du dir jetzt an? Nicht irgendeine Schrott-Doku irgendwie oder Sendung auf Netflix oder so geguckt, sondern mir bewusst überlegt, hey, was gibt's denn über Fotografie, über Bilder, über Bildsprache? Also vielen Dank schon mal dafür, du hast mich mit dem Thema gecatcht. Ich will ja hier auch nicht so komplett laienhaft dumm rüberkommen, weißt du?
Ja, und du hast ja auch ganz viel Erfahrung mit Podcasts und für mich ist es wirklich völlig neu und ich freue mich auch, das mit dir machen zu dürfen. Also für mich ist es wirklich auch eine ganz neue Geschichte. Wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, wie ungewöhnlich es für mich ist, dass ich dich nicht anschauen kann, dass ich dich jetzt nicht sehe und dass wir nur uns über Kopfhörer hören und das ist eben nicht so gewohnt, aber das ist ein tolles Experiment und dass wir beide auch diese Zeit investieren und hier uns am Abend, noch am späten Abend dann auch treffen. Auch vielen Dank an dich, dass das stattfinden kann.
Sehr gerne. Ja, wir haben tatsächlich drüber gesprochen. Ist ja auch, gehört ja auch zum Thema Fotografie, Bilder, Kommunikation. Ich meine, das hat man bei Fotos auch. Die Schwierigkeit, die ja daran liegt, wir begegnen uns, wenn wir jetzt uns persönlich begegnen, glaube ich, haben wir eher eine subtile Art von Humor, ein kleines verschmitztes Grinsen hier, ein Augenzwinkern da und sind aber in unserer Aussprache sehr, sehr trocken. Wir haben eben festgestellt, wenn wir das halt im Mikro im 1:1 machen, dann fehlt diese Kommunikationsebene und wir haben halt eine verunsichern uns gegenseitig, was uns halt nicht passieren würde, wenn wir uns halt sehen würden, ne? Und es ist aber auch eine bewusste Entscheidung, das so zu tun, weil wir halt mit dem Hörer in einem gemeinsamen Raum sein wollen. Also wir wollen nur dieses Audio haben und nicht noch und sehen, wo der Hörer dann wieder ausgeschlossen wäre. Ne? So ist es beim Bild ja ähnlich, bei der Fotografie. Wir sehen alle das Gleiche. Wenn wir zwei, also wir haben die gleiche Grundlage, um etwas zu sehen, zu erkennen. Dass das dann auf unser Gehirn strahlt durch unsere Augen, das ist dann das große Mysterium. Und wie wir das deuten und was wir am Ende dann sehen, ist da. Aber der gemeinsame Raum ist erstmal für alle gleich geöffnet bei so einem Bild. Ne? Und so soll es hier bei diesem Podcast dann auch sein. Ja.
Ja, für mich ist es eben deshalb auch so ungewöhnlich, weil ich natürlich ein visueller Mensch bin. Und auch total neugierig bin, wann du mit den Augen zwinkerst und wann nicht. Und das kann ich ja jetzt nicht sehen. Also ich bin einfach visuell geprägt und momentan gucke ich auf einen Bildschirm und schaue, dass der Ton immer irgendwie funktioniert.
So ist es. Auch da wurdest du gebrieft, Lars. Wir haben viel aufgerufen, euch, liebe Hörer. Ihr sollt Fragen stellen, ihr sollt Fragen an Lars stellen, über ihn, über Fotografie, über Bildkunst, Bildsprache, was auch immer. Wir sind da auch noch in der Entwicklung, überlegen, wie wir euch da weiter involvieren können. Aber bis dato einfach dem Lars Fragen schicken. Instagram etc. Du hast, glaube ich, auch zweimal aufgerufen. Ich glaube, fünfmal hätte ich mir gewünscht, dass du das machst. Aber zweimal ist es dann passiert. Und wir haben viele Fragen bekommen. Und da werden wir uns jetzt mal drüber unterhalten. Ich würde am liebsten mal so mit einem Thema anfangen, Lars, mit so der grundsätzlichsten Frage, warum fotografierst du?
Also ja, das ist auch wirklich eine spannende Frage, weil die ja eigentlich so grundsätzlich ist und ich das ja gar nicht in Frage stelle. Es ist ja mein Beruf. Also ich verdiene ja mein Geld damit, mit dem Fotografieren. Ja, das ist jetzt so, wenn man einen Koch fragt, warum kocht er, dann macht er das auch, um Geld zu verdienen. Und ich bin übrigens sehr gerne Dienstleister. Ich finde auch, ich wollte Fotografie nie als Hobby machen, sondern es war immer der Beruf. Und ich wollte immer auch Geld damit verdienen und habe auch immer die Dienstleistung gesehen. Ich fotografiere weniger für mich, als vielmehr, dass ich immer so denke, die Bilder, die ich mache, die sollten in Kommunikation mit anderen treten. Also ich freue mich nicht, wenn ich ein Bild fotografiere und ich hänge mir das an die Wand, sondern erst, wenn andere draufschauen und deren Reaktion und ich merke, das kommt an, dann ist es für mich auch toll und eine Befriedigung. Und ich bin sehr gerne Dienstleister. Ich biete gerne etwas an. Und das ist, da finde ich Fotografie einen tollen Weg, auch eine Dienstleistung anbieten zu können.
Ich bin auf die, das habe ich mir auch vor Wochen, ich habe es leider nicht geschafft, ganz anzuschauen. Ich habe mich mit diesem Thema mal beschäftigt. Es gibt eine Doku, die heißt Finding Vivian Maier von 2013. Mhm. Und Vivian Maier, das sagt dir bestimmt was, das ist so ein Kindermädchen gewesen in Chicago und die hat still und heimlich fotografiert, hat mit ihrer Kamera dann damals, ich glaube in den 30er, 40er Jahren sowas, ich weiß jetzt nicht, Leute fotografiert, Straßen fotografiert, hatte da eine wunderschöne Bildkomposition, also es waren herausragende Bilder, dass die Pointe an dem Ganzen war, die hat das einfach für sich gemacht. Die Negative wurden irgendwann, glaube ich, in so einem Lager oder sowas gefunden und einer hat die dann mal entwickelt und in einem Blog veröffentlicht und das finde ich so interessant, weil du hast es schon angesprochen, klar, eine kommerzielle Fotografie, alles klar, ich kann davon leben, ich mache gute Bilder, dann bin ich Hochzeitsfotograf oder sowas oder für BMW fotografiere ich die neuen Modelle ab und so weiter. Ja, die ursprüngliche Motivation, wie jetzt hier bei Vivian Maier, war ja dann eine komplett andere. Also die hatte ja überhaupt nicht veröffentlicht. Es waren dann einfach die Negative, die sie da jetzt irgendwo hatte. Was ist bei dir da diese Ebene, die dann stattfindet, warum du ein Bild machen willst? Also was ist da der Grund bei dir?
Vielleicht zu Vivian Maier. Wir wissen natürlich nicht, ob sie nicht gerne veröffentlicht hätte. Wir wissen eigentlich so gar nichts über sie so richtig. Sie hat das jetzt vielleicht auch nicht, war ja auch eine andere Zeit und das sind ja immer die Umstände. Ich halte mich für sehr privilegiert und für einen sehr glücklichen Menschen, dass ich diesen Beruf so ausführen kann, auch in dieser Zeit, in der das möglich ist, mit dem, was ich mache, zu leben. Aber um vielleicht darauf zurückzukommen, was du vielleicht auch meinst, was vielleicht auch sowas mehr als Beruf und vielleicht eine Berufung ist. Also ich habe halt auch im Laufe des vielen Fotografierens festgestellt, dass Fotografieren auch eine Lebenshaltung ist. Was ich sehr toll am Fotografieren finde, ist die Haltung, die man als Fotograf hat. Das ist dieses Beobachten. Also wenn ich ein Porträt mache, wenn ich in einer Reportage bin, dann bin ich ein Beobachter. Ich bin Teil der Gesellschaft, ich bin Teil der Geschichte, die dort stattfindet. Aber ich bin es auch nicht ganz, ich stehe so außen vor. Ich beobachte das, ich bewerte auch das nicht, sondern ich dokumentiere etwas, ich halte etwas fest. Und dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz, diese Position als Außenstehender, die Welt anschauen zu können, mit dem Fotoapparat auf besondere Dinge zu zeigen, besondere Momente festhalten zu können. Das ist das Großartige an der Fotografie und das ist auch so eine Lebenshaltung, die Dinge anzuschauen, liebevoll anzuschauen, mit einer Hinwendung auch anzuschauen und gleichzeitig objektiv zu beobachten. Das ist eigentlich das Tolle am Fotografieren. Und darum macht mir das so auch ganz viel Spaß, auch außerhalb der kommerziellen Fotografie.
Ich sehe gerade dich so vor mir, also ein Bild von dir und wie du halt so rumläufst, ne, durch die Gegend, ganz ohne Fotoapparat. Und halt diese Haltung einnimmst, die du gerade beschreibst. Und mir fällt auf, dass das deine generelle Lebenshaltung einfach ist. Weißt du? Also ich glaube, deswegen finde ich dich auch so witzig, weil du eine unheimliche, also wenn wir uns hier bei uns, wir wohnen ja im gleichen Haus, können wir den Leuten verraten, wenn wir uns hier im Innenhof sehen, dann hast du ja schon immer so eine latent, so eine rumschleichende Art, so dann nochmal dazu kurz was zu sagen und einen Schritt zurückzugehen und also dieses Phänomenologische, weißt du, was ich ja auch habe, dieses etwas als ein Phänomen zu betrachten, ne? Und das halt, ich beschreibe es dann vielleicht mit Worten oder versuche eine Pointe da drin zu finden und du knippst es halt dann oder hast halt auch ohne Fotoapparat diese Lebenshaltung einfach dazu. Ist das das? Würdest du das so unterschreiben? Weil ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so in Fleisch und Blut übergegangen in dir, oder? Diese Haltung, die du eben beschrieben hast.
Ist vielleicht auch ein Charakterzug, eine Grundhaltung, die ich vielleicht auch schon immer hatte. Mm. Also die Welt beobachten zu wollen. Und ich muss eben auch nicht immer auslösen, sondern ich fotografiere eigentlich ständig, auch wenn ich die Kamera nicht da mache, dann nur keine Bilder. Und das ist so, dass man eigentlich, und ich kenne eben auch so in der Welt, in der ich dann auch als Fotograf groß geworden bin, also im Studium und auch in den Fotografen, Freunden, die mich umgeben haben und die mich auch heute umgeben, ist das auch diese Haltung, die Welt so anzuschauen und so zu fotografieren. Und die andere Seite, und da wollte ich nochmal zurück, ist eben auch diese Dienstleistung, dieses Angebot, aber in dieser Dienstleistung ist das oft nicht möglich, so frei und unabhängig unterwegs zu sein. Also was ich an der Fotografie auch mag, ist eben, dass ich mich nicht entscheiden muss, ich muss mich nicht zu etwas hinwenden zu sehr, sondern ich kann frei und unabhängig bleiben. Dieser Begriff der Freiheit steckt da auch ganz stark drin in dieser fotografischen Tätigkeit.
Lass mich da direkt mal von der Diana, die hat hier eine Frage geschickt, das anschließen, weil es interessiert mich auch. Fotografierst du noch für dich? Und wenn, dann, ja, was denn? Weil das ist ja genau das Ding. Also, wann machst du denn das dann? Wann drückst du noch auf den Auslöser und ganz ohne Dienstleistung und kommerziellen Hintergrund?
Ich denke gerade drüber nach, ob ich jemals für mich fotografiert habe. Wahrscheinlich schon. Mhm. Also es ist auch arrogant zu sagen, vielleicht, ich mache das immer nur für andere. Mhm. Tatsächlich hat mir das für mich selber Fotografieren immer weniger gegeben. Also ich habe so Themen. Ich sehe dann was und dann ergibt sich ein Thema. Also jetzt als Beispiel, wir waren in Italien jetzt und dann fällt mir in Italien, da wo wir waren, auch in so einem Urlaubsgebiet, Cavallino, Triporti, da so Punta Sabbioni bei Venedig, fällt mir diese italienische Architektur auf. Und dann bin ich halt im Sonnenuntergang losgezogen und habe italienische Architektur fotografiert. Warum ich das mache und ob mich das wirklich interessiert, diese Frage stelle ich da gar nicht, sondern ich mach's dann, weil es irgendwas gibt's da, was da irgendwie anders ist, was Neues, wo es gerade was sich verändert. Da wird in der Region gerade entstehen viele Neubauten, die so das Historische so ansetzen, also die so diese alten historischen Gebäude neu interpretieren. Das hat mich neugierig gemacht. Vielleicht ist das Wesen oder die Charaktereigenschaft die Neugierde. Aber die Bilder, die dann daraus entstehen, die, ja, die sind nicht für mich, sondern die zeige ich dann gern. Hab das ja auch auf Instagram jetzt schon einen Teil veröffentlicht und habe da so eine erste Serie draus gebastelt. Das ist dann vielleicht eine freie Arbeit, so nenne ich das. Aber die ist eigentlich auch wie so ein Auftrag. Ja, nur, dass ich mich selbst wie so ein, dass ich dann mein eigener Auftraggeber bin.
Ja, der Impuls kommt aus einer Neugier wahrscheinlich. Mhm. Gell? Und dann kann ich mir so vorstellen, hat man wie so ein, wie so eine innere Karte, die man irgendwie sich erschließen will, oder? Wenn du jetzt wie so an so das Thema Architektur dann dran ist, dass du denkst, ah krass, was haben die? Also ich scroll gerade durch bei deinem Karussellpost, den du da gemacht hast. Das ist aber dann eher so die Kategorie so Garagen und Lauben, oder? Die du da fotografiert hast. Was ja schon, das stimmt, das hat was Interessantes, weil es du findest in Deutschland nicht so eine Garage. Also ich, wenn du mir jetzt so ein Bild zeigen würdest, wie das, was du da von der Garage gemacht hast, würde ich sagen, das ist Italien, ganz klar. Und ich glaube auch, wenn man sowas sieht im Ausland, dann fragt man sich, aha, wenn die eine so eine Garage haben, haben die vielleicht mehr davon? Warum? Unterscheiden die sich vielleicht so ein bisschen? Und kann man daraus irgendwie so eine innere Landschaft sich erarbeiten, ne? Von den Sachen, die man dann halt da sieht in Italien. Ich kann mir vorstellen, dass da wie so ein Jagdinstinkt kommt.
Und ich habe da eher nur Fragen und keine Antworten. Weißt du, ich stelle nur Fragen. Das ist so, da ist was und da ist was für mich ungewöhnlich und da ist etwas anders, als ich es gewohnt bin.
Ja.
Und das versuche ich dann festzuhalten, aber nicht mit dem Ziel, da eine Antwort zu finden oder eine Lösung, sondern diese Frage zu stellen, diese Neugierde und das zu umkreisen, vielleicht sichtbar zu machen.
Ja. Weil ich glaube, genau, die Fragen, die dann kommen, ist ja, wie ich gerade sage, dieses gibt es da noch mehr davon, in welche Richtung geht's noch, aber die allumfassende Antwort wird man nie finden. Also es gibt wahrscheinlich 20 Millionen Garagen in Italien, ne? So, und da wird's keine soziologische Garagenabhandlung drüber geben, aber man kann, wie du es beschreibst, diesen Versuch starten, also Fragen darüber zu stellen und zu gucken, was dann dabei rumkommt. Richtig?
Ja. Ja. Und diese Fragen weitergeben in Form von Bildern. Ja, und das ist dann die Form von Kommunikation im besten Fall. Und in freien Arbeiten kann man da sehr tief gehen, kann man sehr tief einsteigen, aufgrund des Geldes und der Zeit, also des Budgets und der Zeit ist das in der Auftragsfotografie oft nicht so möglich. Darum halte ich übrigens gerade die freien Arbeiten, also auch Fotografen, die jetzt nicht kommerziell gebunden sind, für sehr privilegiert und beneide die manchmal, dass sie so arbeiten können und dass sie so tief reingehen können, weil sie einfach nicht diesen Zwang des Budgets und der Zeit haben, um Dinge umzusetzen.
Ist das jetzt, beschreib das mal an dem Beispiel dieser italienischen Architektur. Wenn man dir da jetzt, weiß ich nicht, volles Budget und keine Ahnung was geben würde, wäre das dann was, wo du dann dich wochenlang reinsteigern würdest, sagen wir es mal so?
Naja, also auch bei mir ist natürlich das Zeitbudget. Ja, also ich muss ja auch ein Geld verdienen, das heißt, ich kann mich leider nicht ausschließlich dieser freien Arbeit widmen, was schön wäre. Das heißt, ich bin auch bei sowas, behandle ich das wie einen Auftrag, das habe ich so vorhin auch gesagt, ich bin da sehr effizient, ich gehe da erstmal sehr schnell und sehr strukturiert vor und entdecke diese Dinge und das ist jetzt nicht ein langes abwandern, sondern das funktioniert relativ schnell, dass ich innerhalb von vielleicht 2 Abenden, 3 Stunden da schnell durchfotografiere. Und dann sammle ich ganz viele Bilder, vielleicht 100, 200 Bilder, die dann insgesamt entstehen. Und dann kommt der eigentlich schwierige Prozess der Bildauswahl. Also zu schauen, wo ist jetzt das, was diese Frage stellt, wo ist das, was dieses Sichtbarmachen zeigt, also dieses, wo ist es vielleicht zu banal, wo ist es langweilig, und das ist auch mindestens nochmal dieselbe Zeitinvestition, die man dafür braucht, wenn das nicht sogar den größeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Oft wähle ich dann Bilder aus, und so war es hier auch, und prüfe die dann nochmal über 2-3 Tage. Ich drucke die immer in so kleinen Kontaktbögen aus, das machen wir auch in dem Coaching, dass wir so kleine Kontaktbögen haben, und die hängen dann immer unter anderem am Kühlschrank oder bei mir im Büro am Tisch oder vielleicht auch am Zahnputzschrank im Bad, und dann gucke ich mir das an und überlege 2-3 Tage. Am besten übrigens, ich habe so eine Karenzzeit von 14 Tagen, wenn ich nach 14 Tagen die Bilder anschaue und sage, die sind noch interessant, dann haben sie wahrscheinlich auch was. Wenn sie mich, die meisten Bilder schaffen diese Zeit nicht, sondern die werden dann ausgetauscht. Aber wenn man so 14 Tage hat, und das ist schon der Vorteil einer freien Arbeit, dass man ein bisschen warten kann. Im Job muss man immer sehr schnell liefern, aber in der freien Arbeit kann man warten und die Bilder prüfen, ob sie einen auch noch nach 14 Tagen interessieren.
Das berühmte Punktum, oder? Irgend so ein kleiner Kitzel in dem Bild, der dann irgendwas in dir auslöst. Also da wird wahrscheinlich, auch wenn du fotografierst, erstmal viel Quatsch dabei sein auch, oder? Dann können vielleicht Leute, die denken, wenn du da rumstreifst, dass da jeder Schuss ein Treffer ist. Also du machst dann sich mal beruhigen, weil so ist es auch bei dir nicht. Also du, die Qualität entsteht dann natürlich in der Auswahl. Also ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, das war für mich auch mal total befreiend zu sehen. Da war der Sänger von den Toten Hosen, von dem ich großer Fan war, bis ich 14 war, danach nicht mehr. Campino, der hatte so Einblick gewährt in seine in sein kleines Kämmerchen, wo er halt die Songs schreibt, ne? Und dann hat er zu so einem Buch gegriffen und hat ganz fürchterliche Texte vorgelesen, also die wirklich schlimm waren, also wirklich so, also Kindergedichte, also so ganz kitschig, ganz schlimm, und dann hat er das auch so gesagt, ne? Oh, das sind ganz, ganz kitschige Sachen hier, und die ganze Kammer war aber voll damit, ne? So, und das war für mich total befreiend, weil wir haben ja immer so diese Illusion, ah, die Leute, die in irgendwas exzellent sind und was raushauen, ja, da gibt's diesen Eisberg darunter nicht an Quatsch, ne? Und das ist natürlich bei jedem so, ne? Also Skateboarder, die einen guten Stunt machen, darüber, weiß ich nicht, ein Rocket Air irgendwie landen auf der Halfpipe, ja, die fallen auch extrem viel. Bei euch Fotografen kommt es dann wahrscheinlich über die Bilderauswahl auch, oder?
Ja, und also ich beschreibe das in so 2 Prozessen. Das eine ist das Sammeln von Bildern. Mhm. Und da ist es wichtig, möglichst vielseitig zu sammeln. Nicht mit einem Blick sich zufrieden zu geben, sondern viel zu sammeln. Ganz viel zu sammeln. Fotografieren ist erstmal sammeln. Und der zweite Schritt ist dann zu überlegen, wie bringe ich das, was ich da jetzt gesammelt habe, in eine Form, in eine Geschichte, in eine Aussage, ja, in eine Erzählung. Und das ist dann dieser zweite Schritt. Das Sammeln, da sammelt man am besten übrigens völlig unbewusst, also sehr intuitiv, auch in Momenten, in denen man eigentlich nicht auslösen wollte, löse ich oft aus. Ich löse oft in Momenten aus, in denen ich sage, da würde ich eigentlich offiziell gar nicht auslösen, weil das Bild dann vielleicht in Anführungsstrichen nicht perfekt ist. Oft sind solche Momente genau die Momente, die diese besonderen Bilder ausmachen. Und deshalb haben wir ganz viele Bilder, die jetzt nicht auf dem Punkt sind oder nicht so zusammenkommen. Also ganz viele Bilder, die wir sammeln, und nur ganz wenige bleiben übrig. Natürlich haben wir so eine Technik. Die Technik müssen wir unter Kontrolle haben. Die Blende, Belichtungszeit, ISO-Zeit, das ist alles eingestellt. Aber in diesem Prozess sammeln Fotografen ganz viel. Der Martin Paar, ein berühmter Reportagefotograf, hatte mal ein Zitat von ihm gesagt, er ist jetzt vor kurzem gestorben, der Martin Paber, hatte ein großartiges Zitat, er hat gesagt, er macht im Jahr 50.000 Bilder und wenn 5 gute dabei waren, da war es ein gutes Jahr.
Mhm. Mhm.
So kann man sich ein bisschen die Quote vorstellen.
Das also ist exakt wie bei Campino, wirklich.
Ja.
50.000
kreatives Reime Arbeiten.
Und dann einmal kauf mich, hier kommt Alex und keine Ahnung was und zack. Ja, das ist gut. Lass uns da mal reingehen, weil du hast gerade eine gute Überleitung gefunden. Wir wollen ja heute was Neues machen. Vielleicht eine neue Rubrik eröffnen. Wir gucken mal. Und zwar die Bildbesprechung. Wir haben ja heute, hast du extra ein Episodenbild angelegt. Das sehen die Hörer auch. Also wenn ihr da draußen jetzt mal bei Spotify oder wo ihr den Podcast anmacht, schaut, dann seht ihr, dass da ein Bild zu sehen ist. Und vielleicht sprechen wir mal über dieses Bild und vielleicht können wir anhand von diesem Beispiel mal so ein paar Sachen über die Fotografie besprechen. Genau, und das ist das Bild, ich habe es jetzt auch hier vor mir, das ist dein Vater, richtig?
Ja, das ist der Papa, genau.
Und du hast ja eben, deswegen komme ich drauf, deswegen schieben wir das jetzt immer ein, gesagt, ja, das ist, du löst manchmal gerne aus, wenn du eigentlich offiziell nicht auslösen solltest oder wolltest. Ich denke, das ist auch so ein Bild, oder? Also dein Vater war jetzt nicht stundenlang in dieser Pose und du wolltest genau diese Pose da einfangen, oder?
Wie, das wäre spannend, wie kam's? Wenn man stundenlang so eine Pose halten könnte.
Also ich könnte es,
bevor ich vielleicht was...
Ja, wenn mit einem Kasten Bier könnte ich diese Pose definitiv halten. Also wenn ich den so einflöße über 6 Stunden, dann sehe ich mal mindestens 4 Stunden genauso aus wie dein Vater auf dem Bild da, definitiv.
Also, weil es vielleicht ja auch nicht jeder sieht, Benni, bevor ich vielleicht was dazu sage, fände ich es spannend, du hast ja ein bisschen schon angedeutet, wie geht's dir denn mit dem Bild oder wie würdest du denn das Bild beschreiben? Was siehst du denn auf dem Bild?
Also ich sehe ein Porträtbild von jemandem, der tatsächlich dir ähnlich sieht. Also ich brauche dich nicht zu leugnen. Und es ist schwarz-weiß. Es ist ein klassisches Passfoto-Ausschnitt, würde ich mal sagen. Also der Kopf, Kragen, ein bisschen die Hälfte von den Schultern ist zu sehen. Das ist also alles so vom Bild, von der Bildkomposition wie so ein Passfoto, würde ich sagen. Und aber der Ausdruck deines Vaters ist natürlich so, dass man sagt, ja, das ist irgendeine Zwischensequenz, die da eingefangen wurde. Also die Augen sind halt verschlossen, der Mund ist ein bisschen angespannt. Man könnte sagen, er ist jetzt kurz vorm Niesen oder hat gerade, ja, so es gibt
sehr
eine Form,
gut,
von,
übrigens.
Gibt eine Form von epileptischen Anfällen, das nennt sich Absence. Dann geht so ein Stück weit die Gesichtsmuskulatur so weg, man ist für einen kurzen Moment abwesend. So sieht's ein Stück weit aus, genau. Und ich könnte mir vorstellen, das habe ich eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, ich habe ja auch so ein bisschen studiert jetzt in den letzten Wochen wegen diesem Podcast hier, da gibt es ja von Roland Barth dieses in die helle Kammer, so ein philosophischer so ein Essay oder ein kleines Büchelchen, was er da geschrieben hat, über so 2 Begriffe in der Fotografie und einer davon ist halt das Punktum, also so ein Detail, das halt irgendwie einen bewegt, einen trifft, das man nicht wirklich erklären kann, das halt so einfach passiert. Und da gibt es in dem Buch so Beschreibungen, dass wenn Leute jetzt, wie in deinem Fall, Angehörige fotografieren oder ein Bild zum Beispiel vom Vater oder Mutter sehen, dass die beschreiben können, dieses Funkeln in den Augen zum Beispiel, ist genau das, was meine Mutter ausmacht. Oder. Ne? Das kann man natürlich nicht beschreiben. Das sind ganz kleine Nuancen, die da stattfinden. Und ich kenne jetzt deinen Vater nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du genau diesen Funken, also dieses Punktum praktisch in diesem Bild siehst bei deinem Vater und dass die Charaktereigenschaften, die dein Vater hat, auf irgendeine Art und Weise in diesem Nicht-Ausdruck, so nenne ich es mal, dargestellt werden. Das ist so meine Interpretation jetzt von dem Bild.
Ja, wow. Also, und du gehst auch davon aus, dass das ein Porträt ist. Also du würdest sagen, das ist ein Porträt. Ist das ein Porträt?
Ich wüsste jetzt nicht, wie man Porträt ehrlicherweise genau definiert, aber für mich ist ein Porträt ein Bild von einem Gesicht.
Ja. Ja.
Und das ist es ja, oder? Ja.
Also, das ist ja in einer Phase entstanden, dass in der Abschlussarbeit an meiner Fotoschule 2001. Das ist also eine Projektarbeit, und die sich mit dieser Frage des Porträts beschäftigt und auch mit der Auseinandersetzung, wo ist eigentlich die Grenze auch des Porträts?
Ah, verstehe.
Ja, also es ist eher nochmal so eine freie Arbeit, die ganz viel damit zu tun hat, wie dann später ich auch angefangen habe, Porträts zu sehen, nämlich wie du das ganz großartig beschreibst, in solchen Zwischenmomenten, in solchen Augenblicken, wo man eigentlich nicht auslöst. Und eigentlich würde man ja dieses Bild, wenn ich das jetzt so sehe, aussortieren und sagen, das ist genau eben nicht der Papa oder ist ein unmöglicher Moment. Also so ein Moment, den man auch gar nicht so richtig fassen kann. Also die Projektarbeit, ich musste dann irgendwie so einen Titel finden, die nannte ich dann so Grimassen. Ich habe das mit mehreren Leuten, auch Kabarettisten und so fotografiert. Und es ging immer übrigens um so Momente oder Emotionen im Gesicht, für die wir keine Worte haben. Also für die wir, wo wir nicht sagen können, was ist das jetzt eigentlich für eine Emotion? Also hier geht es gar nicht darum, den Papa zu zeigen, wie er ist, sondern Papa ist im Grunde nichts anderes wie ein Schauspieler, der mir etwas vorspielt vor der Kamera, wie ein Model. Aber die Idee ist, Momente zu suchen, die für die es keine Worte gibt. Also sehr was ist gut. Das für eine Emotion? Ist das Lachen? Ist das Weinen? Ist das geht's dem gut? Geht's dem schlecht? Das kann man alles nicht so wirklich benennen bei diesem Bild. Und du bist sehr gut. Ich habe dir das ja nicht verraten vorher, aber ich habe dem Papa Gewürze zum Riechen gegeben und Meerrettich zum Essen, bis er wirklich niesen musste. Das ist wirklich der Moment vorm Niesen. Genau, ist kein Alkohol, sondern ist der Moment vorm Niesen. Und meine Eltern, ich finde die großartig, die haben diesen Schmarrn mitgemacht und mein Papa liebt auch dieses Bild. Er sagt ja, was ist das für ein unmögliches Bild das, von mir, großartig.
Das ja, heißt, also, es gibt auch die Sekunde danach noch, oder?
Ja, die gibt's auch, aber die wäre eindeutig.
Okay,
die würde das Niesen zeigen und ich wollte genau auf diese, weil das ist die Kraft von Fotografie. Sie hält einen Moment fest, den wir gar nicht sehen, wo wir uns übrigens auch gar nicht sicher sind. Also du hast ja auch Spekulationen und du hast gut spekuliert. Ja, hast du gesagt, was könnte das sein? Also wie dieses, wo man die Nase noch hochzieht, um niesen zu müssen, nicht? Das spürt man ja so ein bisschen. Und wenn man es weiß, wird es einem auch klar. Aber letztlich geht es nicht darum, sondern vielmehr, dass das ja auch ein Augenblick ist, ein Moment, eine Realität, eine Wahrheit, die da festgehalten ist, die wir aber gar nicht beschreiben können. Und das macht auch besondere und gute Bilder aus.
Es ist eine Zwischensequenz in dem, was stattfindet. Ja. Du hast eben beschrieben, dieses Ausholen. Ja, okay, Ausholen zum Niesen. Das ist Ausholen zum Niesen. Und dieses Niesen. Und dazwischen würden wir sagen, ja, gut, das ist halt dazwischen. Also es ist tatsächlich, es ist jenseits unserer Beschreibung, also auch diese Serie, das hast du mir tatsächlich noch nie erzählt, finde ich total interessant, weil es gibt ja für Asperger-Autisten, ich weiß nicht, ob du dich damit so ein bisschen auskennst, die haben ja die also einige von ihnen, fehlt so ein bisschen durch den Mangel an Spiegelneuronen im Gehirn, fehlt so ein bisschen die Empathiefähigkeit und auch, dass Ausdrücke in Gesichtern gelesen werden können. Und da gibt es tatsächlich Bücher, wie, es wird ja in so Sitcoms oder so hier, Sheldon Cooper oder wie der heißt, in Big Bang Theory, da werden dann so ein bisschen Witze dann darüber gemacht. Es gibt Bücher, wo halt diese Emotionen dargestellt werden, also wie in einem Wörterbuch. Also für Autisten, dass man sehen kann, aha, die Mundwinkel sind nach oben, das ist Lächeln, derjenige freut sich und so weiter. Und oh, Augenbrauen nach unten, innen gleich Zorn, sowas. Ne? Und sie müssen das tatsächlich auf diese Art und Weise lernen, weil das, was bei uns dafür verantwortlich ist, dass wir es ganz natürlich aufnehmen, sind halt Spiegelneuronen, die bei Autisten halt weniger vorhanden sind, ne? im Gehirn. Und du hast also praktisch durch deine Serie, wenn man so will, praktisch Bilder geschaffen, um eventuell Autisten halt maximal zu verwirren, weißt du? Also du bist genau da in diese Sparte gegangen, dass um Bilder zu kreieren, mit denen man nämlich genau nicht weiß, was ist das eigentlich gerade für eine Emotion. Und ich habe auch gerade
Ich habe eben auch im Vorfeld, weil du das auch sagst, auch mit Gebärdensprache im Vorfeld auch experimentiert, also so Kommunikationsformen gesucht, auch an der Schule mit verschiedenen Serien, also Bilder in Gebärdensprache zu kreieren, das war nochmal eine andere Serie. Und eben Schauspieler besitzen eben auch die Möglichkeit, in solche Momente hineinzugehen, also sich auch da so hineinzufühlen, also so diese Gesichtsformen nochmal mehr zu verändern. Ich war an der Otto-Falkenberg-Schule, habe da mit Studenten auch fotografiert für diese Serie. Also darum geht's darum. Und das kam übrigens an der Fotoschule überhaupt nicht gut an, weil man hatte da so ein Bild, und das war auch der Grund, das so zu machen. Man hatte so ein Bild von dem schönen Autorenporträt, also dem Künstlerporträt, das die Würde zeigt und diesen Menschen in seiner Pracht, in seinem Lächeln. Und dann sind das hier so Momente, die so einen Status zeigen, mit denen wir schwer umgehen können. Also eben, dass du so sagst, wie geht man mit Autismus um? Ja, also wie, wenn ein Mensch einem so begegnet. Und das hat mich interessiert, dass Fotografie so etwas sichtbar machen kann und das Porträt mal anders zu interpretieren als das, wie wir es gewöhnlich kennen. Und für mich war es auch so ein Gefühl, auch nochmal eine der letzten freien Arbeiten, die ich vielleicht machen kann, wenn ich dann einsteigen werde in die Auftragsfotografie. Diese Aufnahme übrigens war dann der Vorreiter der Theaterporträts, die findet man auch auf meiner Seite, da bei den fotoseminaren-münchen.de, dabei Lars Wunderlich, wenn ihr da in das Portfolio reingeht, seht ihr dann auch Theaterporträts von Schauspielern, die ich fotografiert habe, die waren, da war das Bild von dem Papa die Grundlage dafür, dass ich dann mit diesen Schauspielern diese Emotionen so umsetzen konnte.
Bei Schauspielen ist mir Jim Carrey ist da so ein Beispiel, ne? Das ist unglaublich, was der Millisekunden. Ja. Und es ist ja eine reine, ich kenne auch Leute, die haben gar nicht diese Fähigkeit, Grimassen zu schneiden oder auch Gesichtsausdrücke irgendwie auf Zuruf praktisch mal zu machen. Die sind einfach versteinert. Und es hat ja viel mit der Gesichtsmuskulatur einfach zu tun, wie die angesteuert werden kann. Natürlich, bringt man natürlich viel von Natur aus mit, aber die Leute an der Schauspielschule, die trainieren das ja täglich. Also so wie andere in die Muckipude gehen, die machen ständig diese Geschichten. Jetzt frage ich mich, wenn du sagtest, das kam jetzt überhaupt nicht so gut an etc., denkst du, es war jetzt so eine Zeitgeistgeschichte, dass die da an der Schule gerade so, ich erinnere mich ja dann auch noch an diese Zeit, als das anfing mit diesen ja, mit so einer Hipsterisierung dieser Porträtaufnahmen, weißt du, das war ja so ein bisschen, als so zwei so Digitalkameras dann noch anfingen etc., dass dann Leute durch Friedrichshain und sowas dann gelaufen sind und interessante Leute fotografiert haben und so weiter, da war das ja unheimlich so in diesen Hipsterkreisen so en vogue, diese Porträtaufnahmen mit verschwommenem Hintergrund und so weiter, ne, so eine Oma mit der Aldi-Tüte in der Hand und sowas, ne. Denkst du, das war so ein Zeitgeist-Ding, warum die dann so reagiert haben? Weil es war ja so ein bisschen die Antithese zu dem, was alle anderen dann gemacht haben zu der Zeit, oder?
Also es war auch kein großer Skandal. Ich habe ja auch die Schule bestanden, trotz dieser Arbeit.
Die haben nicht mit Farbbällchen auf dich geworfen oder so.
Das ja, ist schon klar, ein bisschen. Ja. Ich wollte das ja auch. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der pädagogische Ansatz bei mir, nicht? Also ich sehe dann was, sehe, wie andere vielleicht da sehr, also Porträts fotografieren, und ich überlege dann, wie kann ich das anders machen, um eine andere Aufmerksamkeit zu zeigen oder auch etwas zu öffnen. Also mir geht's ja auch darum, etwas zu öffnen, den Blick zu erweitern, und hier war es vielleicht so weit, dass es, ich meine, ich kann das schon verstehen, ich würde dieses Bild jetzt auch nicht in das Jahrbuch der Fotoschule stecken und sagen, das ist jetzt das Ergebnis, wenn ich jetzt, verstehst du, ja, was ich so meine? Man studiert 3 Jahre und dann gibt man so ein Bild ab,
ja, ja.
In der Abschlussarbeit. Das kann ich schon, ich kann das aus Sicht der Lehrer sehr gut nachvollziehen, dass die sagen, der will uns doch verarschen. Das ist doch nicht ernst gemeint.
Exakt.
Auf der einen Seite, ja. Verstehst du? Und auf der anderen Seite ist es aber genau das, was Fotografie kann, nämlich diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, Dinge anders machen zu können, etwas sichtbar machen zu können. Es gibt da nicht so diese Regeln. Und diese Schule war für mich auf der einen Seite durch ihre Enge so spannend und gleichzeitig durch ihre Möglichkeit, dass ich das auch umsetzen durfte, diese Freiheit, das hat mich da auch fasziniert. Und das prägt auch heute mein Coaching und meine Arbeit auch in der Fotografie.
Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich nur in der reinen Gegenthese oder Antithese dann unterwegs bin zu dem, was mich umgibt, oder ob ich, mir kommt jetzt gerade so Nietzsche, ne, also Sprach Zarathustra etc. da in den Sinn zu, ja, auch jetzt kriege ich die Analogie leider nicht hin, aber da geht es ja auch um den Esel, der dann alles nur aus dem reinen Dagegensein halt einfach macht, aber damit auch in Abhängigkeit steht zu dem, wogegen er praktisch ist, ne? Und dass es dann im nächsten Schritt halt so diese Verwandlung nochmal gibt in das Kind, was aus reiner Freiheit heraus agiert. Und ich glaube, das ist ja auch ein Entstehungsprozess in einem, ne? Also erstmal so.
Ja, das rein dagegen, das wird dann vielleicht oft unterstellt, aber das hat mich nicht interessiert. Natürlich habe ich hier einen ganz starken inhaltlichen Ansatz. Das, darum muss man auch darüber sprechen bei diesem Bild, nicht? Das ist jetzt nicht so ein Bild, wenn man das jetzt so zeigt, dann gibt es natürlich eine Irritation, und man kann das gut oder schlecht finden, das ist ja auch immer abhängig. Wenn man ein bisschen dann die Geschichte drumherum kennt, dann gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit des Zugangs, aber das rein dagegen sein, sind auch nie Bilder, die letztlich halten, die nur so aus einer reinen Provokation entstehen. Aber dieses Establishment, das sich ja so setzt und sagt, so ist es, und das in Frage zu stellen, das ist eben auch ein kreativer Prozess, der spannend ist. Und dann entsteht auch eine Weiterentwicklung und ein Fortschritt daraus. Ja, und ich war ja nicht der Einzige, sondern wir waren da auch eine Gruppe von Fotografen, die so vielleicht am Ende eines vielleicht aus den 80er Jahren in die 90er Jahre gewandelten Prozess dann so kamen und sagten, dieses elitäre Schwarz-Weiß-Foto, ja, wenn du dir das so vorstellen kannst, Spiegel- und Sternreportagen, da wollten wir einfach eine andere Antwort auch mal geben. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke auch. Ja.
Irritation.
Aber ist ja schon lange her. Ich habe das Bild ausgewählt aus dem Grund, weil es für mich persönlich einfach auch eine große Bedeutung hat für meine weitere Arbeit. Nicht, weil der Papa drauf ist, das auch, und weil ich den Papa, weil der Papa auch so ist, wie er da ist, mit ganz viel Humor und Verschmitztheit und
Pfeffer in der Nase.
Diesem Ungewöhnlichen und dass er den Schmarrn mitmacht. Also ich sehe ihn da schon ganz stark. Aber in erster Linie, weil das für mich fotografisch einfach viel bedeutet hat, das zu machen, in dieser Erkenntnis dann auch anders Porträts zu fotografieren. Ein Grund, warum es mich vielleicht jetzt auch als Coach und Fotograf noch gibt, weil hier steht ja nicht die Technik im Vordergrund, sondern die Geschichte, die die Bilder erzählen.
Mhm. Irritation auslösen, hast du eben gesagt. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht das geil, wenn ich Irritation auslöse. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hat das mal auf den Punkt gebracht. Ich hätte mir gewünscht, Leute wären da viel, viel früher ehrlicher zu mir gewesen, weil das hat mir totale Selbsterkenntnis geschenkt. Die hat zu mir gesagt, ja, auf dich reagiert man schon erstmal ein bisschen komisch, weil du löst mit vielem, was du sagst, erstmal Irritation aus. So. Ja, und dann habe ich wirklich zurück, also alle Jahre meines Lebens zogen an mir vorbei und ich habe nur mal alles, was ich sage und tue, unter diesem Aspekt gesehen. Und ich habe festgestellt, dass ich fast in jeder Interaktion diese Triebkraft habe, jetzt nicht bei der Semmelbestellung beim Bäcker, aber dass eine ganz große Triebkraft in mir gibt, Irritation auszulösen, weil ich das irgendwie mag. Also es hat dann auch nicht damit zu tun, das wird ja dann oft unterstellt, so, oh, man will sich da überlegen fühlen oder. Ich mag es einfach, diesen Neubeginn in dem anderen auszulösen, das Unerwartete auszusprechen und mit jemandem da so eine Emotion auszulösen. Ist das bei dir, bei den Bildern, so auch ein Stück so gewesen oder diese Triebkraft erkenne ich ja auch ein Stück weit in dir? Also du hast da auch Gefallen dran, oder? Kannst du damit was anfangen? Sind wir da irgendwie ein bisschen Brüder im Geiste? Bei Irritation auslösen?
Ja, du hast eine andere Form. Bei mir ist es nochmal eher die Neugierde auf die Reaktion der anderen. Mhm. Also ich habe da gar nicht so etwas, also das ist ein bisschen, du formulierst es ja auch so, dass dann sagst, dass es dann so neu beginnt bei dem anderen. Aber das wäre mir schon fast, also ich bin zwar pädagogisch unterwegs, aber es wäre mir schon viel zu pädagogisch. Für mich ist es tatsächlich eher so die Neugierde, auch in diesem Entstehungsprozess, in diesem Machen, in diesem Tun, in diesem Fotografieren. Also was mit dieser Kamera möglich ist oder was auch mit Sprache möglich ist natürlich. Mhm. Aber also dieses und dann gibt man das raus und dann gehen die anderen, sind konfrontiert damit umzugehen. Aber
die Reaktion, ist das nicht genau das? Also diese Irritation
dann auszulösen?
Naja,
das ist das Recht der Kunst. Ich würde sagen, wir Künstler haben genau diese Berechtigung. Und das ist der Grund, warum es dann auch Kunst gibt und warum dann Kunst manchmal provokativ ist und nicht nur schön. Und das ist das Recht des Künstlers, so etwas zu tun.
Lars, aber mach dich das geil. Das will ich wissen, weißt du? Ist genau das dann, was in dir dann was auslöst als ein Fotograf? Dass das bei manchen was auslöst? Logisch, dafür gibt's das. Mhm. Aber ist das so eine Triebkraft? Hast du, als die Leute dann da standen, sich drüber echauffiert haben, über die Bildreihe etc., war das für dich auch was, wo du einen inneren Kitzel ein Stück weit hattest, wo du sagst, dass, ja, das ist schön, dass das jetzt irgendwie auslöst, es ist schön, dass diese Irritation stattfindet, es ist ein Stück weit auch ein Abriss von dem, was vorher war, dass ich mir die Gedanken anders gemacht habe, dass ich in anderen Momenten ausgelöst habe, die Bilder anders zusammengestellt habe und jetzt löst das diese Irritation aus. Klar ist das Recht der Kunst, klar ist das, aber was macht das mit dir?
Also, da muss ich drüber nachdenken, ich denke nicht so viel über mich selber nach. Es ist ein Charakterzug, den ich habe. Und in dem Moment bin ich davon überzeugt, dass ich recht habe. Das ist die Arroganz des Künstlers, der sagt, dieses Bild ist eine Behauptung. Dieses Bild steht jetzt so da und ihr seid leider damit konfrontiert, euch das anschauen zu müssen. Ja. Und ich habe recht. Und es ist nicht diskutabel. Verstehst du? Und das mag ich. Ich
kann das 100% nachvollziehen, ja.
Ja, also ja. Genau. Aber das ist eher so der Punkt. Und da bin ich aber nicht so in so einer Euphorie, sondern natürlich ist dahinter immer eine ganz große Unsicherheit. Und ganz auch ein Hinterfragen und ein Scheitern und hat das Relevanz oder hat das auch eine Bedeutung? Also das ist ja, und jetzt kann ich mich natürlich auch hier so hinsetzen und sagen, ich bin ja jetzt auch nicht der Peter Lindberg geworden mit diesen Bildern, ja, also ich behaupte etwas, aber diese Freiheit sich zu nehmen, also mir geht es um diese Unabhängigkeit, Dinge anders anzuschauen und auch einzuladen, Dinge anders anzuschauen, sie auch nicht zu bewerten, den Blick zu schulen. So, da kommt dann das Pädagogische raus. Aber so, dass ich da jetzt so einen Spaß daran habe, ausschließlich. Ich bin viel Ärger dann auch aus dem Weg gegangen, weil ich auch sehr sensibel bin. Ich sag dann schon auch, ja, ihr habt schon auch alle recht, das war nur ein Witz, das ist schon alles in Ordnung und so. Ihr habt ja auch recht, stimmt schon. Verstehst du, weil das so, ich muss keine Kriege führen, die dann auch zu nichts führen und ich muss, aber erstmal ist dieses anders anschauen schon auch ein Wesenszug von mir, ja, auch unabhängig und frei und ungewöhnlich unterwegs zu sein. Und wir sind sehr privilegiert, dass wir das hier in dieser Gesellschaft auch so tun dürfen als Künstler.
Wir sind beide harmoniesüchtige Krawallbolde. So kann man es ja sagen, oder?
Ja, so kann man es vielleicht.
Bipolarität. Sagen. Also ich kann damit sehr viel anfangen. Deswegen wollte ich das auch so genau wissen.
Lars, das ist ja hier so, das ist ja echt so ein Psycho-Ding hier mit dir.
Auf jeden Fall, ja, das geht immer mehr in die Richtung C.G. Jung auch. Also wir werden wahrscheinlich in Folge 5 uns gänzlich um Traumanalysen kümmern. Ne? Also da kann es auch sein, dass ich da mit dem Mikrofon einfach mal neben deinem Bett einfach dann wache und dich in der REM-Phase aufwecke und dir Fragen stelle. Also das habe ich mir jetzt so für Folge 8 notiert. Ich habe mir auf jeden Fall für die nächsten Folgen mal notiert, dass wir über diese, wie haben wir es genannt, was wir auslösen und was die Bilder auslösen im Betrachter, Irritation werden wir uns mal, das werden wir in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen, das finde ich interessant, weil da stoßen wir oft dran. Lars, lass uns mal weitermachen mit der Susanne. Susanne hat nämlich gefragt, was machst du anders als andere Fotolehrer? Und ich glaube, da müssen wir generell mal über dein Coaching sprechen und über so Unterschiede, die du vielleicht zu anderen Fotolehrern hast, beziehungsweise Coaches. Ich habe generell den Eindruck, weil du auch so diesen Bezug dann dazu, wie heißt er nochmal, Peter Lindberg, gezogen hast. Also ich glaube, dass der nicht viel mehr kann, macht oder tut. Der nur einen anderen Schwerpunkt da hat. Und ich glaube, ich sage es jetzt mal einfach unverblümt, ich halte dich für den Peter Lindberg der Coaches, weil ich halt ganz klar glaube, dass das deine Hauptstärke ist. Und vielleicht kannst du da mal beschreiben, was du anders machst als andere Fotolehrer.
Also ich Ich war noch nie übrigens bei einem anderen Fotografen im Coaching. Ich kenne natürlich, habe einige Fotokurse besucht und kenne so Fotolehrer. Und also da können wahrscheinlich meine Coaches oder die zu mir ins Coaching kommen, wahrscheinlich mehr drüber sagen, was die anderen so machen. Und ich glaube, es ist sogar ganz einfach. Mir macht das einfach auch unglaublich viel Spaß, zu sprechen, über Bilder zu sprechen. Also so wie wir das jetzt gerade machen. Mhm. Und ich bin auch nett und ich bin verbindlich und ich fordere etwas ein, erstmal auch. Mhm. Also, und das meine ich verbindlich. Mhm. Jeder ist übrigens auch ein Individuum. Ich gucke jeden Einzelnen genau und eigen an. Und wenn das vielleicht eine Qualität der Dienstleistung übrigens ist, das nenne ich auch Dienstleistung, wenn Menschen zu mir kommen, dass sie eingeladen sind, dass sie gerne kommen, dass ich mich freue, wenn sie kommen, dass ich sie bewirte zum Beispiel auch, wenn sie kommen. Also es gibt immer in den Fotoseminaren eine Bewirtung, dass da ein Tisch aufgebaut ist mit ganz vielen Süßigkeiten. Das ist für mich irgendwie immer selbstverständlich, dass es das gibt. Und, und auch immer, dass es einen Kaffee im Coaching gibt. Aber das machen die anderen ja sicherlich auch. Es ist vielleicht so dieses... Also, und das, dieses eine Grundgefühl da drin, dass es um, auch um diese Verbindlichkeit geht. Ich arbeite mit jedem meiner Coaches sehr, sehr gern zusammen und jeder ist so eigen und hat so seinen eigenen Weg und den versuchen wir auch immer gemeinsam zu entwickeln und das macht mir unglaublich viel Spaß und da habe ich auch so eine Eigenschaft. Es ist ganz schwer übrigens selber darüber zu sprechen. Es ist vielleicht, das müsste man die anderen auch fagen, aber das ja, ist so mein rufen Gefühl, zu, was so gespiegelt wird. Auch.
Sollen Leute, die schon bei dir im Coaching sind, gerne mal schreiben. Genau hier in unsere Kontaktmail steht in den Shownotes, was das da besonders macht. Was ich übrigens total interessant finde, die Susanne schreibt von Fotolehrer, du hast jetzt immer Coach gesagt. Es gibt ja so in der Sportpsychologie, sag ich mal, ist so immer so, was ist ein Trainer, was ist ein Coach und so weiter. Ich meine, ist ja nicht nur das reine englische Wort dann dafür, was man tauscht. Also ich habe so Trainer, das glaube ich ist in der Sportpsychologie auch so eine Trennung, die da hast du halt eher so diesen Technikaspekt, ne? Also man gibt eine Technik weiter, oh, ich erkläre dir mal, wie man auf einem Seil tanzt, oh, ich erkläre dir mal, wie man richtig mit dem Vollspann schießt und so weiter. Also es geht so Methoden um Wissen. Beim Coach ist es eher so der Mensch dahinter noch, ne? Also das, wer ist der Mensch dahinter? Wie erreiche ich diesen Menschen? Was kitzel ich aus diesem Menschen raus? Was braucht denn der Mensch? Also welche Methode der Wissensvermittlung wende ich denn an? Was muss ich überhaupt mit demjenigen machen, damit er das rausholt aus sich, was vielleicht da ist, wovon ich selber noch keine Ahnung habe etc. Und das ist so der wahrscheinlich deine Stärke. Ich glaube, da draußen gibt es 1000 Leute, die über ISO-Werte und Gott weiß was und das ist ja auch replizierbar, also da kann ja jeder ein YouTube-Video sich angucken und kriegt es innerhalb von 3 Minuten irgendwie erklärt, was aber nicht und deswegen, was aber nicht so replizierbar ist, ist einfach, dass da jemand ist, der Menschen lesen kann, der genau weiß, wo man an einer gewissen Stelle ansetzen kann, um was rauszukitzeln aus demjenigen, ne?
Ja. Also genau, und ich hatte heute einfach auch einen tollen Tag. Ich hatte heute 2 Coachings, die völlig unterschiedlich waren. Ja, ich hatte am Vormittag ein Coaching, da ging es um die Grundlagen der Fotografie, Blende, Belichtungszeit, ISO-Zahl. In 2 Stunden kann man das sehr gut umsetzen mit so praktischen Übungen. Wir waren am Ostfriedhof und haben auch draußen fotografiert. Mhm. Und vielleicht bin ich dann in der Rolle eher des Trainers in dem Moment, aber das ist ja genau das Bedürfnis, das dann auch der Gegenüber in dem Moment braucht und wo ich dann drauf eingehe und sage, okay, das machen wir. Und dann am Nachmittag hatte ich, und ich schließe das nicht aus, sondern jeder steht da, wo er steht. Und ich mache genauso die Technikschulungen, wie ich auch die Bildbesprechungsschulungen mache. Am Nachmittag hatten wir dann jemanden, der schon etwas weiter war und der einfach dann ein Buch gerade baut und wir Kontaktbögen ausgedruckt haben und so Bildserien gelegt haben miteinander. Mhm. Und das ist eben ganz vielseitig in so, und es ist immer eine Beratung und es ist immer auch eine Entwicklung und ein Prozess in diesem Coaching. Also am Anfang kommt man vielleicht erst mit so technischen Fragen und die, wenn sie merken, also wenn wir so merken, dass man so miteinander ganz gut umgehen kann und die Chemie auch miteinander stimmt, dann entwickelt sich das in diesen Coaching-Stunden dann in so eine Richtung, dass dann immer mehr Verbindung zwischen der Bildsprache, das, was wir letztes Mal im Podcast ja auch besprochen haben, und dieser Technik zusammenkommt in diesen Coachings. Und immer ganz individuell auf die einzelnen Coaches ausgerichtet. Und ich sehe mich da eher, ich nenne das selber Coach, aber ich bin natürlich ein Lehrer, ich bin ein Trainer, ich habe natürlich viel Wissen und ich kann nur jedem empfehlen, übrigens so eine Begegnung zu machen, weil ich immer diesen Unterschied spüre auch wenn das im Internet auf so einem YouTube-Video erklärt wird, man versucht es dann immer nachzumachen und kriegt es nicht hin. Man muss das auch machen, man muss da fotografieren, aber man braucht einen Ansprechpartner, dem man Fragen stellen kann. Also ich mache das auch so, dass meine Coaches mich unter den einzelnen Terminen auch anrufen können, wenn sie irgendwie hängen bleiben mit den Fragen.
Ja.
Oder nicht weiterkommen, weil sie ja irgendwie vorankommen müssen. Und das ist eben mit so einem YouTube-Video auch gar nicht möglich. Und das ist auch nicht immer eins zu eins umsetzbar. Deshalb ist es schon gut, immer auch jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann.
Das ist so. Ich glaube, was du eben gesagt hast, ist klug, dieses, der Coach in dir weiß halt, wann der Trainer notwendig ist. Weißt du?
Ja.
Das ist ja halt genau ja. Das. Ne? Das ist aber nicht nur.
Das weiß der Trainer, weiß aber nicht, wann er ein Coach ist.
Das ist genau. Der Unterschied.
Genau das. Und viele sind vielleicht eher Trainer, empfinden sich selber in der Bezeichnung ja. als Trainer.
Mir kam gerade ein totales Bild, was du, glaube ich, am wenigsten sein darfst, und das würde mir extrem schwerfallen, ist übergriffig. Weil ich kann mir vorstellen, du hast jetzt das zweite Coaching da, was du heute hattest, da beschrieben, wenn ihr da bei der Bildauswahl seid und ihr versucht, Serien zusammenzulegen und so weiter. Ich bin ja unheimlich schnell im Außen. Ich bin unheimlich schnell in dem, was mir im Kopf ist, sage ich sofort. Wie machst du das, dass du dich da reduzierst, dass du dich da zurücknimmst, dass du da nicht im Außen bist?
Nein, mache ich nicht. Das ist immer ganz authentisch, aber natürlich mit viel Humor.
Das aber heißt, natürlich du hast doch diesen merken Impuls wir sofort, gar
ob
nicht.
Etwas. Ja, ich muss mich gar nicht, also ich muss mich da nicht verstellen, sondern okay. Ich spüre ja, wo der andere steht.
Aha.
Und die anderen spüren auch, wo ich stehe. Wir formulieren das ja nicht, aber es ist eben selbstverständlich, dass man in so einem intimen Zweiergespräch alles sagen kann, was man sagen kann. Ja. Und das löst sich übrigens viel. Es ist ja auch alles, weißt du, es ist ja nur Fotografie erstmal. Es sind ja erstmal nur Bilder, ja, mit viel Leidenschaft, mit viel Engagement fotografiert, aber es sind nur Bilder. Und man kann es ganz gut über Humor und über diese offenen Räume und diese Freiheit formulieren. Und das, was ich sowieso in meiner Kommunikation sage, das sind immer nur Angebote. Mhm. Also es ist ein Vorschlag, den ich mache. Mhm. Und das ist auch, sicherlich ist das ein Ansatz, den manche irritierend finden, wenn ich Themen stelle, erwarte ich nicht, dass diese Themen eins zu eins umgesetzt werden, sondern selbst wenn jemand das Gegenteil von diesem Thema fotografiert, kann da großartige Bilder rauskommen. Ich gebe mal ein Beispiel, das ist auch ein tolles Beispiel. In einem Landschaftskurs hatte ich einen jungen Fotografen drin, der wollte sich an der Fotoschule bewerben. Und dann hatte ich so ein Thema gestellt in der Landschaft, Marken in der Landschaft.
Marken?
Marken in der Landschaft. Also es gibt so, weißt du, wenn du so Landschaftsräume anschaust, dann gibt es immer so Erhöhungen, wo man sich irritiert. Und die Marken in einer Landschaft, genau. Und der fand dieses Thema total bescheuert.
Moment, ich habe es immer noch nicht verstanden, Lars. Warte kurz. Die Marken oder also praktisch wie Markierungen?
Also wenn du dir vorstellst, du bist in einer Landschaft und dann ragt ein Baum besonders heraus.
Okay.
Und das ist so ein Orientierungspunkt, dieser Baum.
Ja.
Das sagen alle, wow, dieser Baum, wie der sich da entwickelt. Ja? Oder ein Berg ist eine Marke in der Landschaft. Ja?
Okay.
Wenn du die Zugspitze ist eine Marke in der Landschaft. Das Gipfelkreuz ist eine Marke in der Landschaft. Hier in den Isarauen sind es vielleicht die Türme der SWM, die eine Marke in der Landschaft sind. Ja? So Orientierungspunkte, wo man so sagt, von da aus sehe ich die Landschaft. Und da gibt es dann, so wenn man da den Blick schult, kann man und auf diese Marken schaut, ja, dann entstehen da besondere Landschaftsbilder auch. Wie gesagt, der fand das total Panne. Der hat gesagt, was ist das für ein bescheuertes Thema? Das interessiert die Nullinge. Und dann ist er da immer durch diese Wiese so gestapft und so und ist da so rumgelaufen und ist irgendwann, also hat das erstmal auch nicht kommuniziert, aber ich habe schon gespürt, dass das Thema nicht ankommt. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, also das regt ihn auf, er kann da gar nichts fotografieren. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, du hast jetzt noch 10 Minuten, dann kommen die anderen zurück, du hast jetzt die Zeit damit verbracht, dich zu ärgern, du hast jetzt noch 10 Minuten, du musst was fotografieren und Marken in der Landschaft. Und dann hat er sich so wütend in diese Wiese gelegt und hat Selbstporträts von sich gemacht und hat angefangen, sich zu fotografieren in dieser Wiese mit Anschnitten. Der hat dann in der Bildbesprechung haben die Teilnehmer applaudiert. Wir haben eine Serie zusammengebastelt, mit dem er da auf der Fotoschule dann aufgenommen wurde mit diesen Bildern. Das heißt, dieses Thema, da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was mit dem Porträt mit meinem Papa zu tun hat. Dieses Thema war ein bisschen der Auslöser für ihn. Es hat ihn so geärgert und das fand ich so großartig, dass so ein beschissener Fotolehrer meint, er müsste irgendein beschissenes Thema stellen, dass er dadurch dann großartige Arbeiten macht. Das ist ein extremes Beispiel. Aber oft kommen meine Teilnehmer nicht mit den Bildern zurück, die sie sich Sie sind dann total verunsichert, weil sie das Gefühl haben, sie haben das Thema nicht bearbeitet, aber es entstehen oft großartige Bilder da drin.
Verstehe.
Ja, ist das so ein bisschen nachvollziehbar? Das ist auch die Arbeitsweise. Da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu dem Bild von meinem Papa.
Sehr, sehr, sehr gut. Also in der Situation, in dem Beispiel arbeitet man ein Stück weit mit Vorwänden. Und wenn am Ende eine Emotion dabei rauskommt, die wieder was hervorbringt, dann ist es so, richtig?
Ja. Das Tolle an der Fotografie ist, du hast so eine Zeit, nicht? Also eben auch wieder im Auftrag. Du musst bis 16 Uhr ein Bild liefern. Und so ein Kunstmaler, der so ein Bild vor sich hat, der kann sagen, ich arbeite da 3 Jahre an dem Bild. Fotografie geht unglaublich schnell. Und darum kann man sagen, so bis 16 Uhr ist Abgabe. Und du musst irgendwas abgeben. Und das mag ich an der Fotografie übrigens, dass du dann beginnst, was zu bauen und anhand eines Themas reibst du dich da dran. Mhm. Am besten Fall reibst du dich an dem Thema. Wenn dir das eh ganz stimmig ist, dann kommen irgendwie nicht besondere Bilder raus. Wenn du dich ein bisschen reibst an dem Thema, dann entstehen besondere Bilder. Und diese Reibung, die nutze ich auch in den Coachings. Das heißt eben, dass die Teilnehmer immer auch Themen bekommen, mit denen sie eigentlich, wo ich mir auch denke, ich wüsste auch nicht, was ich da fotografieren müsste. Also manchmal muss ich die Themen auch mit fotografieren und dann leide ich mit meinen Teilnehmern auch mit.
Lars, wer mit dir leiden will und vielleicht auch alleine leiden will, der geht jetzt erstmal auf Instagram und folgt dir auf Instagram, Lars Wunderlich, und er geht auf fotoseminare-münchen.de, da kann man Coachings von dir buchen, auch deine Fotokurse sind da alle aufgeführt. Lars, ich danke dir für Folge 2. Wir haben eine Frage von einem Follower von dir, die werden wir auf die nächste Folge verschieben. Das ist, wie hat sich die Fotografie in deiner Laufbahn verändert? Weil du bist ja schon ein bisschen, ne, du bist so mittelalt, würde ich sagen. Und da hat sich natürlich viel getan in dieser Zeit. Und da werden wir in der nächsten Folge drauf eingehen. Okay?
Okay. Vielen Dank, Benny. Jetzt gehen wir ins Bett.
Ich danke dir, wir gehen schlafen und die Hörer, wie gesagt, abonnieren den Podcast, bewerten auf Spotify und auf iTunes natürlich immer nur mit 5 Sternen und ja, Lars wird zu neuen Fragen aufrufen und bitte beteiligt euch da, es ist die Podcast-Regel, man denkt immer, naja, das werden schon irgendwie andere machen, nein, jeder, der das hört, ist aufgefordert von euch, wirklich eine Frage hier reinzubringen. Ich danke euch, Lars, macht's gut, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.